Vierte Halbzeit.
So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der vierten Halbzeit der Lokalsport-Podcast der Dortmunder Sportredaktion. Heute mit einem besonderen Gast, ein Gesicht, das wir hier in diesem Podcast noch nicht so oft, sogar noch gar nicht hatten. Und zwar haben wir heute Julian Schmeder eingeladen. Julian, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Julian, ich bin 27, ich bin der neue Volontär im Dortmunder Lokalsport. Jetzt ungefähr seit dem 1. Oktober hier vor Ort bis Ende Dezember. Das erste Januarwochenende mache ich auch noch ein bisschen mit und unterstütze bei der anstehenden Hallenstadtmeisterschaft. Und ja, ich freue mich heute hier zu sein.
Cool, wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Julian, du hast schon gesagt, du bist jetzt so 2 Monate jetzt ungefähr hier, vorher auch schon freier Mitarbeiter hier gewesen. Was macht Dortmund, Castrop-Schwerte, was macht die Region für einen Eindruck auf dich?
Ja, einen sehr belebten Eindruck, muss ich sagen. Also es gibt unheimlich viele interessante Persönlichkeiten. Ich merke halt, wie vernetzt das Ganze hier ist. Jeder kennt jeden irgendwie. Jeder ist auch irgendwie immer im Bild. Ich merke halt, dass viele fließende Übergänge zwischen den Städten sind. Und ja, es ist super spannend, weil du hast überall immer eine andere Geschichte. Überall gibt es wieder was anderes, was einen interessiert, was einen auch fasziniert. Und ja, es wird einfach nicht langweilig in der Stadt.
Es wird nicht langweilig und es wurde in der Hinrunde auch überhaupt nicht langweilig. Und damit kommen wir quasi direkt schon zum Thema der heutigen Folge. Und zwar hatten wir jetzt Toten Sonntag, das Wochenende, was traditionell in Westfalen immer spielfrei ist. Manche Ligen spielen zwar auch samstags, aber der Großteil des Amateurfußballs ruht am Toten Sonntag-Wochenende. Und dieses Jahr ist es so, dass dadurch vor allen Dingen die Hinrunde abgeschlossen wurde. Das heißt, wir haben jetzt so gut wie in allen Ligen Halbzeit. Und ja, es ist viel passiert. Wir haben viel erlebt schon diesen knapp 15 Wochen Amateurfußball. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, je nach Liga. Schon mal vielleicht jetzt so von dir zurückgeschaut. 15 Wochen Fußball, vielleicht sogar ein paar mehr. Gibt es so einen Moment, an den du dich gerne erinnerst schon?
Ach, viele. Also jetzt jüngst das Wochenende natürlich, da durfte ich bei den Frauen des BVBs vor Ort sein. Die haben im Derby gegen Schalke gespielt im Westfalenpokal. Dort gab es dann die knappe 1:2 Niederlage und somit auch das Aus in Runde 2 schon. Sicherlich nicht das Bestreben vom BVB. Allerdings muss man da auch sagen, ja, spielerisch war es eher nicht das Problem. Es hat vielleicht auch ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt. Ja, mir sind ein paar Wochenenden im Kopf geblieben. Ich fand auch ganz interessant natürlich jetzt davor der Spieltag noch Kirchhörde gegen Westhofen. Interessantes Spiel gewesen, 3:6 ausgegangen. Ja, viele Spieltage. Es ist schwierig, mich da auf einen so zu beschränken, würde ich sagen. Und bei dir?
Ja, ich bin recht überrascht, dass die Ligen teilweise noch offen sind. Es gibt so ein paar Ligen, wo ich ganz klar gesagt hätte, ja, zum Beispiel die Bezirksliga 6, der Kirchhörder SC, dass der im Winter schon 12 Punkte weg ist und gefühlt da gar keine Frage mehr ist. Dafür haben wir andere Ligen, Bezirksliga 10 zum Beispiel, die gefühlt schon entschieden sind. Der SV Westrich, völlig überraschend, da, dass der vorne wegläuft, das hätte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich finde, das zeigt wieder dieses Jahr, dass der Amateurfußball, vielleicht noch mehr als der Profifußball, eigentlich überhaupt nicht predictable ist, dass man gar nicht weiß, was irgendwie passieren wird, vorhersagbar ist. Und das macht es so super cool. Und jetzt, ja, jetzt kommt die Halle gleich auch bald wieder. Das ist generell so eine Sache. Ich finde, dieses Jahr haben wir jetzt noch ein Wochenende, einen Spieltag, am 30. November meistens. Ich spiele jetzt nochmal einmal der ganze Amateurzirkus. Und dann ist einfach Ende. Und das finde ich so, es ist schon Ende des Jahres irgendwie. Ich bin gefühlt hab gerade erst Silvester gefeiert letztes Jahr. Findest du, dass das die richtige Entscheidung ist, wenn man jetzt schon aufhört, wenn man jetzt einfach sagt, so, ja, okay, ich mache 30. November Schluss und dann habe ich vielleicht 3-4 Wochen Zeit bis Weihnachten und so, vielleicht Nachholspieltage noch und sowas? Oder bist du eher der Typ, der sagt, ey, ja, lass uns kommen, bis zum 21. Dezember durchhauen, ich will möglichst vor Weihnachten alles zu Ende haben?
Ach, ich bin ehrlich, ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, nochmal ein bisschen Luft zu schnappen, gerade jetzt mit Blick auf die Halle, weil das ja dann auch nochmal sehr intensive 2 bis 3 Wochen sind, je nachdem, wie weit man dann kommt. ich muss ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so verkehrt. Es wird ja auch früher dunkel. Die Witterung spielt auch oft dann nicht mehr mit. Wir haben es ja jetzt auch am vergangenen Wochenende noch gesehen, dass Spiele dann noch abgesagt wurden, teilweise sehr kurzfristig. Siehe Eichlinghofen zum Beispiel. Das sind alles so Dinge, ich würde schon sagen, dass es seine Richtigkeit hat. Natürlich, wenn es jetzt nur nach meinem Fußballerherz geht, könnte jedes Wochenende irgendwo Fußball sein. aber ich verstehe schon, warum man diese Entscheidung trifft und dann sagt, hey, es geht erst Mitte, Ende Februar wieder los. Wie gesagt, auch damit sich die Vereine ein bisschen mehr Zeit haben, die Spieler können mal regenerieren. Die Vereine haben Zeit, vielleicht auch ein bisschen zu scouten, ein bisschen zu überlegen, hey, wo haben wir noch Baustellen? Auch Vereine, die vielleicht auch sich überlegen oder die gerade eine Trainerbaustelle haben, wo gerade der Trainer fehlt und interimsweise nur gecoacht wird. Das braucht ja auch alles Zeit. Und dementsprechend finde ich das gar nicht so verkehrt.
Ja, ich mag dabei immer nicht so, dass man so früh dann wieder anfängt. Also jetzt haben wir am 22. Februar haben wir den ersten Spieltag der Rückrunde oder der Restrunde. Ich finde das Wort ganz schrecklich, aber das ist irgendwie der richtige Ausdruck, weil es ist keine Rückrunde und wie auch immer. Weil die Rückrunde jetzt schon startet nächste Woche oder an diesem Wochenende. Ich finde so 22. Februar ist so super früh. Also dann ist, ja, Halle, die geht dann bis zum Wochenende 10. Januar. Und dann sind es nur noch 5 Wochen bis zum Rückrundenstart, bis zum Restrundenstart. Und dann denke ich mir so, wow, okay, 5 Wochen, willst du vielleicht mal ein bisschen Ruhe haben. Gerade Teams, die vielleicht in der Endrunde stehen, die haben dann 3 Wochen voll durchgepowert, ne? Und dann vielleicht nochmal eine Woche Winterurlaub machen, Skifahren oder so, das kannst du ja im Prinzip nicht. Das Neuzugänge, neue Trainer, hast gerade selbst schon gesagt. Ja, und dann bin ich eher der Fan, dass ich dann sage, boah, lass uns doch ruhig bis irgendwie Mitte Dezember spielen und dann vielleicht Anfang März wieder anfangen. Das reicht völlig. Spannend finde ich auch immer, dass man sich gefühlt immer falsch entscheidet, weil jetzt haben wir gedacht, okay, jetzt ist vielleicht dieses Jahr, hat der Rahmenspielkalender des FLVW diese frühe Winterpause angesetzt. Und dann dachte man vielleicht, ja, okay, da haben wir halt keinen Schnee vielleicht, kein Frost. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, jetzt hatten wir schon wieder 2 Spielausfälle in Dortmund, TuS Eichlinghofen gegen Harpen, hast du gesagt, Aplerbeck in Münster auch abgesagt. Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das, wie man macht es falsch, aber gut, dafür spielen wir draußen Sport und nicht irgendwie in der Halle, zumindest noch nicht. Dann lass uns auf das nächste Jahr gucken. Also wir sind schon in 2026 dann bald und die Restrunde steht an und wir haben uns beide so ein paar Hot Takes überlegt. Lass uns einfach mal anfangen und Julian, du präsentierst mir jetzt einfach mal so deinen ersten Hot Take, wo du sagst, boah, mit dem rechnest du nicht, aber ich sag, so wird's.
Mit dem rechne ich nicht und du sagst, so wird's. Ja, das ist schwierig. Ich habe mir halt überlegt, vielleicht schauen wir mal vielleicht ganz oben ins, oder greifen wir mal direkt mal ganz oben ins Regal, zum ASC, vorhin schon erwähnt. Marco Stiepermann hat ja vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass es seine letzte ASC-Saison sein wird. Und bei mir kam dann halt direkt die Frage auf, okay, was für Wellen oder wie wird sich das auf die Mannschaft auswirken? Weil Marco Stiepermann ja schon in den letzten Jahren auch in seiner kurzen Zeit dort verhältnismäßig sehr, sehr krasses Gesicht beim ASC geworden ist und auch eine Stimme und ich glaube auch eine Figur, der viele folgen und viele folgen wollen. Und ich habe mir halt überlegt, mit dem Rückgang von Marco Stiepermann könnte vielleicht auch noch ein bisschen ja mehr einhergehen, dass dann auch die Mannschaft vielleicht ein bisschen sich Gedanken macht, gewisse Spieler, hey, okay, Marco geht zum Saisonende, wie geht's für mich eigentlich weiter? Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das den einen oder anderen dann doch beschäftigt und dann sich auch auf die Leistungen auswirkt. Und ich könnte mir halt deswegen vorstellen, dass der ASC jetzt diese Saison seine schlechteste Platzierung unter Stiepermann halt am Ende haben wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht in der Rückrunde hier und da mal einen Ausreißer gibt und dass am Ende vielleicht nur Platz 5, Platz 6 vielleicht bei rumspringt.
Ja, du hast gerade schon ein bisschen angerissen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Marco Stiepermann in seinen ersten beiden Saisons Dritter wurde. Also, wenn man Vierter würde, wäre es mir sicher noch keine ganz große Enttäuschung. Aber das heißt, du bist dir sicher, der Aufstiegszug in Richtung Regionalliga ist auf jeden Fall abgefahren.
Ja, aus meiner Sicht lege ich mich da fest, ohne irgendwem was Böses zu wollen. Aber ich sehe das dieses Jahr halt einfach nicht.
Das ist interessant, weil ich ich glaube, dass Marco Stiepermann ein Typ ist, der dieses Laissez-faire, so ein bisschen Larifari überhaupt gar nicht machen würde. Also ich glaube, dass der das Team bis zum Ende durchheizen wird. Und egal, ob da dann Mitte April irgendwie ein Spiel gegen Klarholz oder was auch immer, was völlig unattraktiv ist, uninteressant ist, für einzelne Spieler. Ich glaube, auch da werden die voll durchziehen. Aber ich finde den Aspekt insofern spannend, weil ja Markus Stiefermann das beim spielfreien Wochenende verkündet hat, vor so 3-4 Wochen, dass er gehen wird. Und danach die Spiele erstmal verloren wurden. Erkenschwick wurde verloren, ganz komisches Spiel, ganz unglücklich, 2-4. Und dann das Topspiel in Lippstadt. Und da kann man schon so irgendwie sagen, boah, so der letzte Punch war einfach nicht da. Das lag natürlich auch an einem wahnsinnig guten Gegner. Da waren irgendwie alle nachher unzufrieden. Ich habe nachher mit Podel gesprochen, er sagte, ja, es war einfach unser schlechtestes Spiel vielleicht gerade. Und meinst du, dass solche Leistungen dann vielleicht, Erkenschwick irgendwie komisch verloren, unglücklich und dann Lippstadt eben nicht alles abgerufen, daran liegen, dass ein Stürmermann schon gesagt hat, ich bin weg im Sommer?
Ich glaube, so ganz pauschal kann man das nicht beantworten. Ich kann es mir aber schon irgendwie vorstellen. Ich war selber Fußballspieler und ich weiß, wie wichtig mir immer Sicherheit und Planung war und wie wichtig es für mich war zu wissen, okay, ich bin hier in der Mannschaft, alle sind 100% dabei, alle stehen hinter dem Projekt und alle werden auch länger dabei sein. Das spielt auch irgendwo eine Rolle und der Kopf spielt ja auch eine Riesenrolle. Das merkt man im Profi- und im Amateurbereich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwo in den Köpfen hängt. Ich würde es mir nicht wünschen, dass es am Ende so eintrifft, wie ich es glaube, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das, ja, einfach das zu wissen, schon ein bisschen irgendwie auch an der Leistung lag. Ich meine, die Wochen haben es jetzt gezeigt. Es wird sich zeigen, wie der ASC im neuen Jahr starten wird. In der Oberliga geht es ja noch ein bisschen in diesem Jahr. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch mit einer Rolle spielen wird, dass am Ende vielleicht hier und da dann doch nicht alle Körner auf den Platz gelassen werden, ohne jetzt zu sagen, dass Marco das egal wäre oder so. Das wissen wir beide, dass Marco nicht der Typ dafür ist, das ist ja auch gesagt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall irgendwo doch eine Rolle spielen könnte.
Ja, ich bin gespannt. Es ist ja so ein bisschen in diesem Jahr auch, dass der Titel in der Oberliga Westfalen, also die Meisterschaft, auch noch den Platz für den DFB-Pokal mit sich bringt. So, das heißt, dass doppelten Gewinn quasi da, der nicht nur ein eventueller Aufstieg in die Regionalliga, der auch erstmal auch dann finanziert werden müsste und strukturell möglich gemacht werden müsste, aber selbst wenn du Meister werden würdest und nicht aufsteigen würdest, hättest du einen riesen Gewinn, indem du dich für den DFB-Pokal qualifizierst. Und ich glaube, solange das noch irgendwie möglich ist, solange es Wattenscheid vielleicht nicht endgültig abgehauen ist da oben, ja, glaube ich, dass da Feuer drin sein wird. An dieser Stelle schon mal Programmhinweis, Samstag ASC Wattenscheid, für mich ein wahnsinnig geiles Spiel, für die, ja, zumindest zwei der drei besten Mannschaften der Oberliga Westfalen treffen aufeinander in Applerbeck im Waldstadion. Ja, wir tickern live, wir sind vor Ort natürlich. Klickt da gerne bei euch rein. So, dann Hot Take 1, sagst du also, der ASC spielt seine schwächste Saison mit Stiefermann, der Aufstiegszug ist abgefahren, dann gehe ich quasi in die andere Richtung. Ich spreche nicht über ein ASC, sondern über ein Team, was ich eben schon angerissen habe. Und zwar ist der SV Westrich. SV Westrich Bezirksliga 10, habe ich eben schon gesagt, für mich völlig überraschend, dass die da oben mitspielen. Das war so ein bisschen nach dem letzten Jahr schon erwartbar, dass die gut sind und dann auch Didi Liskonos zum Beispiel einen guten Stürmer bekommen haben. Aber für mich ist der Hot Take nicht, dass sie aufsteigen werden, weil das ist für mich relativ klar. Ich bin mir relativ sicher, dass die das durchziehen werden, weil 12 Punkte sind 12 Punkte. Und damit, ja, das Ding ist fast schon durch. Für mich ist der Hot-Take, dass sie der einzige Bezirksliga-Aufsteiger in Dortmund sein werden. Das heißt, Kirchhoder SC, Osmanlispor Dortmund werden es nicht schaffen. Es wird nur der SV Westrich am Ende schaffen. Was sagst du dazu?
Puh, steile These. Du hast ja auch gerade schon gesagt, gerade der Kirchhoder SC. Also ich kann mir auch, also ich würde dich da unterstützen in der Ansicht, dass Westrich sehr, sehr gute Chancen und es ist schon sehr, sehr wahrscheinlich ist, wenn jetzt nichts Wildes mehr passiert, dass sie den Aufstieg packen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Kirchhörder SC dann doch noch ein Wörtchen mitredet und ja, es ist gerade in der Bezirksliga 6 ein knappes Aufstiegsrennen zwischen dem Kirchhörder SC und Ararat Gevelsberg und Ararat hat gerade noch leicht die Nase vorn, allerdings habe ich mit vielen Trainern gesprochen, mit vielen Spielern aus der Bezirksliga 6 und jeder sagt eigentlich, ja, Ararat ist eine super Mannschaft, aber Kirchhörde hat Fußballer richtig die Nase vorn. Und ich würde sagen, Kirchhörde SC wird, wenn auch da wieder nichts Wildes passiert, eigentlich auch aufsteigen. Also da geht auch ein, führt kein Weg dran vorbei. Klar hat Ararat ein paar sehr gute Spieler, den ein oder anderen Ex-Profi, der auch bei Beşiktaş Istanbul gespielt hat. Aber Kirchhoff, der SC hat auch einen Jonas Telschow, der jetzt schon bei 37 Toren steht. Die haben noch andere gute Jungs. Die haben ein stabiles Umfeld, einen guten Trainer. Da geht auch eine Menge und ich würd tatsächlich dagegen argumentieren. Ich sage, mit Kirchhörde ist auf jeden Fall zu rechnen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich finde, also mich überrascht halt schon, dass die schon mal 3 Spiele verloren haben. So habe ich ja eben schon gesagt, für mich, Kirchhörde, hätte mich nicht überrascht, wenn die mit 30 Siegen da durchgehen durch die Saison. Überhaupt nicht. Jetzt verlieren sie ja schon mal 3 Spiele. Ja, Ararat hat auch gepatzt, gerade zum Ende dann noch. Aber auch natürlich ein Verein, wo du irgendwie dann denkst, okay, das ist auch nicht überraschend, wenn dann vielleicht noch im Winter noch was kommt. Das haben wir ja oft irgendwie bei Vereinen, die dann relativ schnell irgendwie populär werden oder aufsteigen. Ja, und ich traue einfach Ararat zu, dass sie den Druck immer weiter auf Kirchhörde lassen, weil solange Kirchhörde Zweiter ist, haben sie den Druck. Und wenn die mal dann irgendwann Erster sein sollten und ein bisschen Abstand hätten, dann wäre es egal, aber das werden sie nicht. Ich glaube, Ararat wird sich in dieser Überraschungsrolle als Aufsteiger immer noch als ehemaliger Kreisligist super wohlfühlen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die da am Ende Kirchhörde vielleicht sogar noch mal schlagen im direkten Duell und deswegen am Ende aufsteigen werden. Wäre natürlich ein Riesending, also das ist ja auch klar, ne? Kirchhörde mit Wahnsinnsspiel, hast du gerade gesagt, Jonas Telschow 37 Hütten gemacht, ja, völlig verrückt, ne? Wie würdest du als Trainer jetzt damit umgehen? Sag mal, du bist Heiko Hofmann und dann sagst du jetzt, okay, wir sind zwar einen Punkt zurück, es hätte auch schlimmer sein können, weil wir hatten schon mehr Punktrückstand. Sagst du jetzt, ab jetzt müssen wir jedes Spiel gewinnen, Punkt, gibt gar keine andere Möglichkeit, oder sagst du weiter, okay, wenn wir mal verlieren, dann ist es auch okay, wir müssen auch mal verlieren können.
Ja, ich glaube eher Zweiteres, also dass Kirchhörde nicht mit der Einstellung reingeht, wir gewinnen jedes Spiel die Saison, das ist logisch, das macht eigentlich keine Mannschaft. Klar, um nur auf Nummer sicher zu gehen, musst du jedes Spiel gewinnen, aber auch da natürlich rechnet man mit Punktverlusten, aber man rechnet ja genauso mit Punktverlusten der Konkurrenz. Ich würde schon sagen, dass Kirchhörde auch dadurch motiviert wird, dass Ararat jetzt ein paar Punkte liegen gelassen hat, dass das definitiv was auch in der Mannschaft auslöst und man sieht, hey, die ziehen jetzt nicht komplett davon, sondern wir können es aus eigener Kraft schaffen im Rückspiel, wenn wir die schlagen und selber unsere Hausaufgaben machen, dann holen wir das Ding. Das ist ja auch der Anspruch des Vereins, ganz klar. Müssen wir drüber reden. Das ist eine Mannschaft, die gehört in die Landesliga mit dem Kader. Ich würde schon sagen, ja, man rechnet zwar oder man kalkuliert irgendwo Punktverluste ein, aber halt auch weniger als in der Hinrunde. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es 1 oder 2 Ausreißer in der Rückrunde, aber mehr auch nicht. Ich glaube, wenn das Spiel gegen Ararat, das Rückspiel gut läuft und Kirchhörde das gewinnt, ich glaube, ich würde von einer Art Vorentscheidung sprechen.
Das kann sein. Das werden wir sehen, was dann Kirchhörde gegen Ararat macht. Kurz der Blick noch dann auf Westrich. Wir nehmen jetzt heute am Mittwochabend auf. Gestern gab es dann ja, die Nachricht, durchaus überraschende Nachricht, der SV Westrich hat einen neuen Trainer. Das ist nicht überraschend, das wussten wir mittlerweile, dass der Bezirksligist auf der Suche ist, nachdem Marc Risse seinen Rücktritt oder seinen Abgang im Sommer bekannt gegeben hat. Das Spannende eher ist Pascal Wieczorek. Spielertrainer, super jung noch für einen Trainer, spielt aktuell Luna SV in der Landesliga, kennt in Westrich jeden Grashalm, jede Türklinke. Für dich eher die Lösung mutig, aber gut? Oder eben, ey, ich steige auf und brauche eigentlich ein bisschen Routine in meinem ersten Jahr Landesliga. Zu gefährlich.
Das ist super schwierig zu sagen. Das hängt, finde ich, sehr vom Kader ab. Wer dann letztendlich auch nächstes Jahr dann noch in Westrich spielt, was die Vereinsführung vorhat, soll die Mannschaft so zusammenbleiben? Will man doch erheblich dann nochmal umbauen? Super schwer. Ich glaube, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, das Konstrukt, die Achse im Mittelfeld, wenn das so bestehen bleibt, und du hast ja gerade schon gesagt, Wieczorek, der kennt da jeden, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Ich glaube, das ist super mutig, da brauchen wir nicht drüber reden. Und viele Vereine hätten eine sicherere Lösung gewählt. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist das eigentlich, glaube ich, echt der richtige Schritt und vielleicht auch ein Zeichen, dass auch sowas funktionieren kann. Und das, wenn es halt funktioniert, dass sich auch mehr Vereine ein Beispiel daran nehmen sollten, weil das eine sehr moderne Lösung ist, wie ich finde.
Ich finde, dass mich die Lösung sehr an den ASC erinnert. Das hatte Markus Stiefermann auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder betont. Damals, Ablabek hat sich als ambitionierter Oberligist, der immer zu den Top-Teams gehörte, gegen eine Lösung entschieden, die sonst jeder andere wählen würde. Sondern holt sich den Ex-Profi, der bei Wuppertal mittlerweile spielt, und einfach seine ersten Schritte als Trainer nehmen möchte und holt sich den in den Oberliga-Aufstiegskampf. Es hat super funktioniert, weil Markus Stiefermann ein wahnsinnig fußballerisch intelligenter Spieler war und jetzt Trainer ist. Und Pascal Wieczorek ist am Ende sehr, sehr ähnlich. Auch super offen, super interessiert, total fußballerisch wahnsinnig gut, hat er bei Bullinghausen spätestens gezeigt. Die Frage wird halt für mich dabei sein, wie ist das so als Spielertrainer? So, du bist dann mittendrin, du bist vielleicht auch emotionalisiert und so, und kannst du es dann, wenn du in der Landesliga eventuell einige Spiele verlieren wirst, was ja normal ist, was passieren wird, kriegst du es dann hin, diese Emotion vielleicht abzustellen und trotzdem noch dein Team nach vorne zu bringen?
Ja, das ist halt dann die Frage, ne? Ich meine, als Spielertrainer lebst du irgendwo in beiden Welten und du hast halt einfach nochmal vielleicht auch eine andere Bindung zur Mannschaft und einen anderen Draht. Ja, das ist halt dieser Balanceakt, den du dann halt schaffen musst. Wird sich zeigen, ob er das hinkriegt. Ich persönlich würde jetzt aber aus dem Bauch heraus sagen, glaube ich, ja. Ich glaube schon. Also ich glaube, da hat Westrich echt eine gute Lösung gefunden und ich glaube, das ist auch etwas Langfristiges und sehr zukunftsgedacht.
Das hören Pascal Wieczorek und Jan Sauer, Sportleiter und mit Sicherheit gern. So, Hot Take Nummer 2 von dir.
Ja, mein Hot Take Nummer 2. Frage an dich. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Damen von Borussia Dortmund sind jetzt am vergangenen Wochenende aus dem Westfalenpokal rausgeflogen. 1-2 gegen Schalke, auf Schalke verloren. Meinst du, das hängt den Spielerinnen noch in den Köpfen nach? Glaubst du jetzt, die werden Probleme im neuen Jahr bekommen vielleicht und werden sich diese Ausreißer, die sie jetzt in der Hinrunde auch schon gezeigt haben, werden die sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen wiederholen und häufen?
So ein bisschen kann man die BVB-Frauen vielleicht mit Kirchhörde vergleichen. Und ich würde die Antwort nicht eingeben, ob sich das im neuen Jahr zeigt, sondern ob sich das in diesem Jahr noch zeigen wird, weil wir haben jetzt das Duell gegen Leverkusen 2, sind Tabellenvierter, der BVB ist Tabellenzweiter. Und dann haben wir am Nikolaustag um 11 Uhr morgens, ganz unchristliche Zeit, aber gut, das Kracherduell, das Topduell gegen Köln 2, so Tabellenführer. Heißt auch, ähnlich wie Kirchhörde, die BVB-Frauen können aus eigener Kraft den Aufstieg noch schaffen. Und ich glaube, das werden sie, weil sie jetzt diese Spiele gewinnen werden. Also ich bin mir da recht sicher, die trainieren unter Profibedingungen, Vollzeit. Das sind alles Spielerinnen, die mindestens mal zweite Liga gespielt haben früher. Die kennen solche Situationen. Man scheidet halt mal aus, natürlich wahnsinnig unglücklich. Klassentiefer, Revierderby, -2 Grad und Regen auf Schalke. Das ist natürlich super unnötig und super unglücklich für die Mannschaft. Aber ich glaube, wenn du so sehr Profi bist und so alles auf diesen Aufstieg eingestellt hast, von Tag 1 in der Vorbereitung an, dann weißt du damit umzugehen. Du wusstest, dass nicht immer alles laufen wird. Und deswegen werden die jetzt Leverkusen und Köln schlagen, bin ich mir recht sicher.
Ja, das ist interessant, weil ich war ja am Freitag vor Ort und nach Abpfiff hat man schon gemerkt, dass die Spielerinnen sehr, sehr traurig waren über das Ausscheiden, vor allem weil es gegen den Erzrivalen ist. Ich kann mir schon vorstellen, und wir haben es ja auch jetzt in der Hinrunde gesehen, dass sich solche Ausreißer doch nochmal häufen würden und auch kommen können. Also ich meine, jetzt gerade Leverkusen am Wochenende ist so ein kleiner Gradmesser, dann am Nikolaus, hast du ja gerade gesagt, gegen Tabellenführer, das wie eine Art Vorentscheidung gefühlt der beiden besten Mannschaften. Ich weiß nicht, ob der BVB wirklich den Durchmarsch auch in der Regionalliga schafft. Ich würde es mir wirklich wünschen, aber wenn ich das Spiel vom Freitag auch mir nochmal durch den Kopf gehen lasse, Dortmund war zwar die klar bessere Mannschaft, aber so richtig was angefangen haben sie mit ihrer Überlegenheit nicht. Da hat es dann häufig auch im Kopf irgendwie gescheitert. Da fehlte dann hier das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, manchmal auch die Selbstverständlichkeit. Ich meine, klar, die Mannschaft hat sich jetzt im Sommer ordentlich verändert. Trainer Markus Högner ist neu, Auch ein sehr, sehr guter, kompetenter Coach, der auch viel seinen Mädels abverlangt, aber man merkt dann schon, da fehlt es dann hier und da noch an der Eingespieltheit und das haben vielleicht dann andere Mannschaften nicht in der Liga. Das hat sich jetzt zum Ende hin gebessert, die letzten Wochen gab's nur noch Siege und dann auch ein Kantersieg nach dem anderen, aber halt jetzt auch diese Derby-Niederlage gegen Schalke und auch wenn es nur Pokal ist, Schalke spielt Westfalenliga und auf dem Papier hätte Dortmund da gewinnen müssen. Das ist so, Punkt. Und das haben sie nicht geschafft. Und es wird halt, man muss halt gucken, wird Köln mal stolpern? Aktuell sieht es auch nicht danach aus. Die putzen auch jeden Gegner weg. Ich glaube, dieses Spiel am Nikolaustag wird halt ja eine richtige Antwort darauf geben, wer dann am Ende doch die Nase vorn hat.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, aber du hast gerade schon gesagt, mit den letzten Spielen, letzten Wochen, das waren alles im Prinzip auch Reaktionen auf diese Tiefschläge, die man hatte. Man hat direkt gegen Köln verloren. So, das war dann so ein Spiel auch, ja, total torreich, du hast geführt, verlierst dann ganz spät, danach dann gewonnen. Dann gab es diese unnötigen Punktverlust, weil man eine Spielerin nicht angemeldet hatte, nicht auf dem Spielberichtsbogen hatte. So, das sind so, danach kam der BVB aber immer wieder zurück und hat immer wieder gezeigt, okay, ja, doof und darf nicht passieren, Mist, aber dann haben sie halt den nächsten Gegner gefühlt 6-0 weggeputzt, genau. Und ich glaube, das werden sie jetzt auch wieder. Ich glaube, dass einer jungen Mannschaft, die noch entwickeln muss, die noch eingespielt werden muss, Tiefschläge auch gut tun. Und ich bin mir da wirklich sehr, sehr sicher, dass sie Köln 2 schlagen werden und dass sie Leverkusen 2 schlagen werden. Und dann werden sie unter dem Weihnachtsbaum sein und werden Tabellenführer sein und sagen, alles gut.
Hoffen wir es mal, ne? Also es wird sich ja zeigen, gegen die großen Gegner müssen sie es halt jetzt beweisen.
Das heißt, dein Hot-Take ist, der BVB schafft es nicht oder wird Probleme haben oder?
Ich würde nicht sagen, dass er es nicht schafft, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es wird sehr, sehr eng. Also es wird kein so lockerer Durchmarsch, wie es die letzten Jahre immer der Fall war.
Ich glaube, das haben auch alle schon gemerkt. Das ist bestimmt so. Mein zweiter Hot-Take, und ich glaube, dann sind wir auch schon gleich mal beim Ende, ist, dass die Dortmunder Landesligisten alle richtig Probleme haben werden in dieser Saison. Und da würde ich einfach mal, also den FC Roche klammer ich aus, Tabellenführer, 6 Punkte Vorsprung, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Aber ich fange an, der Hombucher SV, der TuS Eichlinghofen, der TuS Hannibal und der SV Brackel 06, die sehe ich alle noch nicht gerettet. Und mein Hot-Take ist, dass es davon mindestens einen treffen wird. Ich weiß nicht wen, ehrlich gesagt. Aber auch zum Beispiel der TuS Eichlinghofen, jetzt kommt Kevin Großkreuz im Winter. So, du bist Aufsteiger, bist Tabellensechster, es läuft alles super, spielst eine total super Hinrunde. Hilft es dir dann, dass das Rampenlicht plötzlich komplett auf dich fällt und dann kommt Kevin Großkreuz, der natürlich auch ein paar Geschichten so um sich herum hat, ein paar Fernsehauftritte und alles. Es ist gefährlich. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass es da mindestens einen treffen wird. Das Einfachste wäre vielleicht der TuS Hannibal. Wie sagst du das? Würdest du sagen, die werden sich alle 4 halten oder gibt es da irgendwie einen, den du kriseln siehst?
Ja, also jetzt aus dem Bauch heraus, am ehesten kriseln sehe ich natürlich TuS Hannibal. Das liegt an der aktuellen Situation, auch an der Tabellenplatzierung. Platz 14, ein direkter Abstiegsplatz momentan. Das ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ich sehe den Hombrucher SV auch noch nicht so ganz aus dem Schneider. Auch da gibt es immer mal wieder noch so Ausreißer, sage ich jetzt mal. Auch wenn man auf vergangene Saison blickt, war es ja auch nicht so, so einfach immer. Beim TuS Eichlinghofen würde ich da tatsächlich nicht so mitgehen. Ich sehe Eichlinghofen eigentlich schon irgendwie, ich kann es nicht sagen, warum, aber ich sehe die von den, abgesehen von Brakel jetzt, auch, also ich sehe sie reifer als Hannibal und Hombruch irgendwie diese Saison. Klar, jetzt mit Kevin Großkreuz, das ist natürlich ein Faktor und dann kommt auch irgendwo Druck dazu und dann kommt die ganze Aufmerksamkeit dazu und kann man damit auch in der Situation umgehen? Ja, das sind alles Fragen. Aber anhand der Auftritte und des Gesamtbilds, das Eichlinghofen diese Saison irgendwie hat, finde ich schon, dass Eichlinghofen das sehr, sehr gut macht als Aufsteiger und auch sehr gefestigt da im Tabellenmittelfeld steht. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal wirklich Angst um den Klassenerhalt haben müssen. Brakel, natürlich auch ein bisschen enttäuschend die Saison. Anspruch ist natürlich oberes Drittel. da wurde auch schon angekündigt, dass da im Winter auch einiges aufgearbeitet werden soll. Und ich kann mir auch vorstellen, dass hier und da vielleicht auch nochmal eine Verstärkung hinzukommt. Aber bei Hombruch und Hannibal, da geh ich mit, da kann's auf jeden Fall kriseln. Gerade Hannibal jetzt am vergangenen Wochenende gegen die Sportfreunde Wanne Eickel verloren mit 3:1 gegen den Vorletzten. Das ist natürlich ein Duell. Das hat Trainer Giuseppe Trippi auch nochmal nach dem Spiel gesagt. Das war so nicht geplant, das geht so nicht. Da muss sich einiges bessern und er hat ja jetzt auch nochmal geäußert, dass er sich über die Winterpause gerne wünschen würde, vielleicht auch einen neuen Stürmer unter seinem Weihnachtsbaum finden zu können. Und ich glaube auch, das ist das, was Hannibal gerade braucht. So ein bisschen einfach jetzt vielleicht mal diesen letzten Spieltag jetzt in diesem Jahr jetzt noch hinter sich bringen, dann einfach mal 3 Wochen nichts damit zu tun haben, den Kopf frei kriegen, vielleicht mit 1, 2 neuen Verstärkungen im neuen Jahr nach der Halle wieder reinstarten und dann kann man auch wieder so eine Serie schaffen, dass man vielleicht auch mal 4, 5 Spiele mal wieder aus 4, 5 Spielen irgendwie 10 Punkte holt und dann sieht es auch direkt wieder gut aus, weil es ist ja auch relativ eng da unten. Beim Hombrucher SV bin ich mir da irgendwie nicht so sicher. Also ich würde tatsächlich momentan eher aus dem Bauch herausgehen, dass es vielleicht den Hombrucher SV treffen könnte.
Was ich ganz spannend finde bei allen Landesligisten, dass diese letzten Wochen überall so ein bisschen anders verlaufen sind. Wir haben den TuS Eichlinghofen. Der holt einen Kevin Großkreuz, holt sich das Rampenlicht rein, eigentlich alles locker bisher unterm Radar gelaufen, Tabellensechster. Jetzt holst du dir einen Kevin Großkreuz, mega Rampenlicht auf dem Platz. So, das ist der Erste. Dann hast du den Hombucher SV, der trotz Misere, trotz kleiner Krise immer wieder gesagt hat, hey, ja, alles gut, wir vertrauen dem Trainerteam, wir vertrauen der Mannschaft, wir machen so weiter, wir wissen, dass es irgendwann Klick machen wird, alles passt. So, das ist das Zweite, auch wieder was ganz anderes. Dann kommt der SV Brakel 06 und sagt auch super früh, Trainer Exxon Gervalla bleibt. Wollen wir behalten, super Trainer, passt zu unserer Philosophie. Obwohl es eine schwache Saison ist. Also es gibt, glaube ich, niemanden im Brakel, der sagt, ey, wir sind zufrieden. Auf gar keinen Fall. Und das sagen ja auch die Spieler meistens sehr offen. Und dann hast du jetzt das Vierte, hast du gerade schon angesprochen, TuS Hannibal, Giuseppe Trippi nach einem, ja, also du darfst Wanne Eickel nicht verlieren, auf keinen Fall. Tabellenvorletzter, mega Probleme intern, gibt Gerüchte über einen Rückzug noch in diesem Winter. Und haut dann öffentlich so, ja, auf die Kacke, sonst sagt man nicht, ja, spricht vielleicht darüber, dass man sich was ändern muss, dass neue Spieler kommen müssen, dass die Frage gestellt wird, wo der Verein hin will. Also 4 ganz verschiedene Wege mit diesem Spätherbst umzugehen. So, was ist für dich, was wäre der beste Weg, wenn du jetzt sportlicher Leiter wärst oder Trainer, wie würdest du gerne als kriselndes Team vielleicht durch den Winter gehen?
Also ich glaube, ich würde es so machen, fast schon, wie ich es vorhin bei Hannibal ein bisschen gesagt habe, also wirklich einfach mal den letzten Spieltag hinter mich bringen und dann den Kopf freikriegen. Wirklich einfach mal 3, 4 Wochen alles sacken lassen, die Spieler mal zur Ruhe kommen lassen. Es liegen ja jetzt auch anstrengende Wochen hinter ihnen. Die Halle steht an. Wirklich einfach mal den Kopf freikriegen, dann auf die Halle konzentrieren und bei der Halle dann auch einfach mal die nächsten Schritte dann einleiten und dann zu schauen, hey, wie ist die Mannschaft drauf? Wie geht's denn jetzt so nach einer Pause? Wie ist der Trainer vielleicht drauf? Hat sich da was getan? Manchmal tut da so ein bisschen Abstand auch einfach mal gut, dass man mal neue Impulse setzen kann, dass man mal wieder den Kopf freikriegt und ja, auch einfach mal auf neue Ideen kommt. Und ich würde das stark wirklich von der Halle abhängig machen. Da kriegt man ja auch immer so viel mit. Jeder redet mit jedem und man sieht dann auch erstmal so richtig, okay, wer kommt mit so schweren Zeiten gut klar und wer kann sich davon lösen? Weil Mannschaften, die ja in der Ligaphase nicht gut performen, die performen dann in der Halle manchmal total über. So. Und das kann ja dann auch nochmal einen Selbstbewusstseinsschub geben für die Rückrunde und für das neue Jahr. Und ich würde deswegen erstmal sagen, also ich hätte gesagt, Füße stillhalten, das Ganze sacken lassen, beobachten und dann im neuen Jahr einfach mal schauen, wie die Stimmung ist und was sich getan hat.
Das heißt aber auch, wenn jetzt ganz beispielhaft gesagt, der Hombucher SV in der Zwischenrunde Tag 1 ausscheiden sollte, dann brennt's richtig, meinst du?
Je nachdem, wie damit umgegangen wird, ja. Zwangsläufig nicht, aber das würde mir als sportlicher Leiter schon zu denken geben. Also auf jeden Fall, also man darf die Halle nicht überbewerten, es ist auch nur ein Hallenturnier und es ist Hallenfußball ist was anderes als der normale Ligafußball, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn es eh schon kriselt, ja, also ich wahrscheinlich schon, ich würde darüber nachdenken.
Ja, gucken wir mal, ob du in deiner zweiten Karriere da vielleicht nach dem Journalismus irgendwie bei irgendeinem Dortmunder Landesligisten als sportlicher Leiter anfangen kannst oder nicht. Julian, ich danke dir für die Zeit, für die halbe Stunde ungefähr war es jetzt. Ich würde sagen, wir haben noch ein Wochenende vor uns. Weißt du schon, wo es für dich hingehen wird?
Tatsächlich nicht im Dortmunder Fußball. Ich helfe bei den Kollegen vom Kreis- und Regionalsport aus.
Und ab nach Werne.
Nach Werne.
Cool, dann dir viel Spaß in Werne. Danke. Und euch ganz viel Spaß am nächsten Wochenende, das letzte Pflichtspielwochenende des Jahres, zumindest für die meisten Ligen. Danke fürs Zuhören und danke dir, Johann, dass du hier warst. Und ich sage, bis bald.